Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Vinocast, Tipps für Winzer, dem Podcast vom Institut für Weinbau und Önologie am DLR Rheinpfalz. Mein Name ist Johanna Hartmann. Ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Bernhard Schandelmeier und wir wollen Ihnen ein bisschen was über die Säuerung erzählen. Da gab es nämlich einige Neuerungen, die dieses Jahr hinzugekommen sind. Bernhard.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, die Neuerung ist, dass die Säuerung jetzt in der ganzen EU immer jedes Jahr zugelassen ist. Dass wir also keine Ausnahmegenehmigung mehr brauchen und jeder frei entscheiden kann. Für uns ist das die Säuerung, für andere Gebiete ist das die Entsäuerung, die also auch für den Süden jetzt zugelassen wurde. Bei der Säuerung ist auch so, dass wir diese vormalige Einteilung in Mostsäuerung und Weinsäuerung aufgehoben ist und dass man jetzt das Äquivalent, also die gleiche Menge oder vergleichbare Menge zu Weinsäure, 4 Gramm, auch als Äpfelsäure und Milchsäure geben kann und dass man dann wirklich also ganz andere Freiheitsgrade hat, als das vorher möglich war.
Welche Vorteile bringt das Ganze jetzt mit sich?
Vorteil wäre, dass ich ganz als Winzer jedes Jahr ganz frei entscheiden kann und mir überlegen kann, das war ja auch das Problem vorher, dass manche dann die Säuerung brauchten und andere die nicht. Und dass das dann schwierig war, auch manchmal in der Begründung. Und wir eigentlich gesehen haben, dass es in gewissen, auch bei Trockenstandorten, eigentlich immer im Bedarf an Säuerung gab und dass das auch für Rotwein, wo das auch zur Farbintensivierung beitragen kann, jetzt möglich ist. Aber bei den zugelassenen Säuren ist es sozusagen gleich geblieben. Also vorher waren es ja in der Summe eben 4 Gramm Weinsäure, die man geben konnte. Und man konnte säuern mit Weinsäure, Äpfelsäure und Milchsäure. Und das kann man jetzt auch.
Neu hinzugekommen sind ja Zitronensäure und Fumarsäure. Gibt es da gewisse Vorteile, die jetzt einzusetzen anstelle der bereits zugelassenen Säuren?
Bei der Zitronensäure ist das so, die war ja vorher, muss man ja sagen, de facto auch eingesetzt worden, um im Wein so eine Art sensorische Feinabstimmung vorzunehmen. Und die OEV, also das Internationale Amt für Rebe und Wein, ist nahe der Praxis oder hat das anerkannt, dass das so ist und hat damit auch gesagt, das ist jetzt eben auch eine Säuerung und nicht nur eine Metallstabilisierung, die es vorher war. Hier muss man sich entscheiden, was man macht. Wenn man das als Säuerungsmittel einsetzen will, dann ist man verpflichtet, das auch in die Weinbuchführung einzutragen und ein Stoffbuch zu führen, so wie das jetzt auch schon für die Weinsäure, Äpfelsäure und Milchsäure notwendig ist. Deswegen wird wahrscheinlich die, ich wage da mal eine Prognose, der Einsatz der Zitronensäure auch weiter bei der Stabilisierung liegen. Und das war ja hauptsächlich eigentlich im Wein. Bei der Fumarsäure ist das so, dass das ja was ganz Neues ist, was uns unbekannt ist. Das wird viel eingesetzt in der Lebensmittelindustrie, ist auch vergleichsweise günstig, also günstiger als Weinsäure und dient dazu, den biologischen Säureabbau zu verhindern. Fumarsäure hat auch einen sensorischen Effekt, der liegt ungefähr zwischen Zitronensäure und Weinsäure. Wir haben das einfach mal probiert und mal geschmeckt. Wo man das jetzt einsetzt, ist es so, dass es nicht für die Gärung zugelassen ist. Und das hat den Grund darin, dass Fumarsäure sozusagen ein Teil des Zitratzyklus ist. Es ist also das, was eben Alkohol bildet im weitesten Sinne und dann in der Gärung sehr schnell abgebaut wird. Das macht eigentlich nur Sinn nach der Gärung. Und das waren jetzt nicht die Deutschen, die dafür waren, das einzusetzen, sondern die Spanier scheinbar, die für Sektgrundweine, bei Sektgrundweinen hohe pH-Werte, niedere Säurewerte haben und für diese Sektgrundweine wenig SO2 einsetzen wollen, dass sie eben gut versektet werden können. Und da macht die Fumarsäure scheinbar Sinn. Also das ist im Moment der Kenntnisstand, den ich habe. Man könnte das auch mit der Versanddosage geben beim Sekt.
Dann schauen wir mal, wie sich das so die weiteren Jahre bei uns entwickelt.
Ja, auch da Aufsicht, überhaupt Bedarf ist. Also manche Kellereihändler haben gesagt, sie nehmen das gar nicht ins Programm auf. Das muss man einfach mal sehen.
Und was sollte man jetzt so als Winzer, wenn man das noch nicht gemacht hat, bestellen? Also ich habe hier die aktuellen Werte von der Reifemessung vorliegen und ja, also gerade die typischen Sorten Portugieser Regent kratzen ja. schon
ja,
an der auch in 7 Gramm Marke aktuell.
Ja. Wir hatten ja auch in unserem Vergleich der Jahrgänge gesehen, dass das eigentlich dem Jahrgang 2018, 2020 sehr nahe kommt, wo wir ja auch eine sehr hohe Reife hatten und auch wahrscheinlich dem 2003er Jahrgang, den haben wir jetzt nicht mehr alle in Erinnerung, aber das könnte man wohl so in eine Reihe stellen. Was ich jetzt machen soll, ich würde jetzt Weinsäure bestellen, wahrscheinlich in einem vergleichbaren Bereich, wie ich das in den Jahren auch gemacht habe. Und für den Mostbereich mich denn für Weinsäure entscheiden, wo ich denn säuern will. Und das sollte man ja auch mit Bedacht machen, denn es hat ja dann doch einen Einfluss nachher auf den Weingeschmack. Und deswegen ist meine Empfehlung eigentlich, im Most so wenig wie notwendig zu säuern und eine sensorische Abstimmung wirklich auf den Wein zu verlegen und auch eine Mischung von Wein und Äpfelsäure, die ist einem vielleicht emotional sehr nah, aber tatsächlich hilft Äpfelsäure eben nicht so viel, den pH-Wert abzusenken, was ja das vorrangige Ziel ist für die mikrobiologische Stabilität. Und deswegen empfehlen wir eindeutig Weinsäure im Most. Und mit dieser Empfehlung sind wir auch nicht allein, sondern jeder, der sich mit Chemie beschäftigt, wird zu diesem Schluss kommen.
Gut, dass du es ansprichst mit den Parametern. Welche Parameter sollte ich denn messen, bevor ich zu meiner Weinsäure greife? Messe ich den pH-Wert, messe ich die titrierbare Gesamtsäure, mache ich auf gut Glück eine Schaufel rein?
Also vom Letzten kann man eindeutig klar abraten. Das ist sicher nicht so smart. Wir empfehlen ja immer, dass man pH-Wert misst. In der Realität tun sich doch viele schwer, weil die Elektrode einfach ein sensibles Instrument ist, was man auch dauerhaft feucht halten muss und deswegen dann irgendwie viele frustriert sind mit dem pH-Wert. Also man könnte schon sagen, die Gesamtsäure gibt mir einen Anhaltspunkt und dann würde ich vielleicht ins Labor gehen. Oder wenn ich jetzt ganz dramatische Werte hätte, ich hätte jetzt 4 Gramm Säure, also dann brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel pH-Wert messen, dann könnte ich mir mal überlegen, ich gebe ein bisschen was dazu und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Was ich auch überlegen würde, welche Gärdauer strebe ich an? Wenn ich jetzt einen Wein mache, der vielleicht gar nicht so lange gären soll, irgendein restsüßen Wein, dem ich dann SO2 gebe, ist die Notwendigkeit vielleicht nicht so groß, wie wenn ich jetzt einen Wein mit hohem Mostgewicht habe, der trocken werden soll und an dem ich dann lange gäre.
Das ist wohl wahr. Gibt es denn Weine oder Moste, die du auf keinen Fall ansäuern würdest?
Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Wo man vielleicht eher, oder das kommt auch auf den Weinstil an, immer säuern würde, wäre vielleicht wirklich zur Farbbehaltung. Bei Spätburgunder ist das ja ein beliebtes önologisches Mittel. Manche finden auch, dass die Weine ein bisschen mehr Säure vertragen. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Aber da könnte man das vielleicht in den meisten Jahrgängen machen. Sonst, glaube ich, muss man das wirklich individuell entscheiden.
Kann man es abschätzen. Kommt natürlich auf die Statistik des Hauses an, auf die Handschrift des
Winzers
nochmal. Also ja. Beim Spätburgunder, in welche Richtung man da gehen möchte.
Milchsäure würde man dann tatsächlich im Weinstadium auch einsetzen, wenn man eben die Stabilität des Weines nicht gefährden soll. Also auch bei der Äpfelsäure ist ja so, es gibt ja DL und die reine Äpfelsäure und die DL-Äpfelsäure hat eben 2 Formen der Äpfelsäure, die sogenannte D-Form und die L-Form und die D-Form kann jetzt vom biologischen Säureabbau nicht verstoffwechselt werden, aber die L-Form eben schon. Und wenn ich dann auch eine reine L-Form dann gebe, dann könnte das alles vom BSA eben abgebaut werden zur Milchsäure.
Womit man dann gleich auch Milchsäure geben könnte.
Genau.
Auch leichter zu dosieren, weil flüssig, ich denke, da sind wir auf der sicheren Seite. Genau, haben wir sonst noch?
Nein, das wäre jetzt mal ein ganz kurzer Überblick zu dem Geschehen und ich glaube, das würde soweit erstmal reichen.
Schreibt ihr dazu noch was im Keller-Infodienst?
Haben wir schon veröffentlicht. Findet man in dem 6er, findet man auch im Internet relativ viel. Gut ist auch das Heft von den Kollegen, Leitfaden Önologie heißt der von der Mosel, DLR Mosel. Das kann man sich auch runterladen, das gibt es als PDF. Da hat man eigentlich die wesentlichen Anhaltspunkte.
Es gibt auch ein kurzes Erklärvideo von den Kollegen der DLR Mosel zur Anwendung der Säuerung, zur Durchführung und zum Vorversuch. Auch das lohnt sich anzuschauen. Ich denke, wir werden ein paar Dinge in den Shownotes verlinken, sodass Sie darauf auf jeden Fall noch Zugriff haben. Dann danke ich dir für den kurzen Einblick. Ich denke, wir hören uns bald wieder und bis bald.
Ja, wiederhören.